Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Live von der Frankfurter Buchmesse. Gleich stürzen wir uns auf die Bücher unserer ersten Gäste, Bijan Moini und Andreas Pflüge. Aber zuvor muss noch eine kleine Zeremonie sein, denn wie es der schöne Zufall will, feiert er heute an diesem 15. Oktober Geburtstag. Und deshalb jetzt alle zusammen herzlichen Glückwunsch, Herr Pflüger. Jawohl, ja. Ach Mann, ey, und jetzt geht.
Vielen Dank.
Ich versuche ja nämlich jetzt gerade zu fummeln und es geht.
Also ich sage schon mal vielen Dank. Ich war schon traurig, dass ich mit meiner Frau nicht bei meinem Lieblingsitaliener in Berlin feiern kann heute, aber das hier ist fast genauso gut. Danke.
Ich meine, so für alle, die uns am Radio zuhören und nicht sehen, was ich hier so gefummelt habe, ein kleines Geschenk, ein Maß Schokoriegel mit einem, bisschen matt brennenden Kerzlein. Eigentlich wollte ich eine Wunderkerze kaufen, aber das haben die Fire Marshals hier von der Messe streng verboten, weil nämlich dieses so ein Präsent bekommt in ihrem Roman gleich am Anfang auf Seite 2 von Kelter, so heißt der Neue, von einem Kollegen geschenkt, Mars mit einer Wunderkerze, auf der Insel Amrum. Da arbeitet sie als Polizistin, heißt Lucy Morgenroth. Wer ist diese Frau, Herr Pflüger?
Lucy Morgenroth ist eine 50-jährige Blondine, die 15 Kilo zu viel wiegt, relativ gemütlich wirkt, auf der Insel angesehen ist, weil sie einmal einen Ehemann, der seine Frau misshandelt hat, ins Krankenhaus befördert hat. Sie ist dort Polizistin auf der kleinsten Polizeistation Deutschlands, wo nur 2 Beamte Dienst tun. Es ist ein langweiliges, relativ eintöniges Leben, bis in einer Sturmnacht am Tag ihres 50. Geburtstags 5 Killer des KGB auf die Insel mit einer Fähre übersetzen und Lucy Morgenroth kennenlernen. Und spätestens dann beschleicht die Leser die Ahnung, dass Lucy Morgenroth nicht immer Provinzpolizistin auf Amrum war. Ja.
Der Albtraum, der auf jeden Fall dann über diese Insel fegt in Gestalt von diesen 5 Killern, den möchte man als Normalmensch keinesfalls erleben oder eben nur mit Lucy Morgenroth an der Seite. Wir dürfen wie immer bei einem neuen Pflüger nicht zu viel verraten, aber sie erledigt diesen Job und dann etliche weitere. Ich bin nun wirklich Pflüger gestellt, Herr Pflüger. Durch ihre früheren Heldinnen, also Jenny Aaron, die blinde Ermittlerin und auch eine Kampfmaschine vor dem Herrn, Nina Minter im letzten Roman, Wie Sterben geht, ist es am Anfang nicht, aber dann bei Lucy Morgenroth war ich ehrlich gesagt doch nochmal von den Socken. Als Mensch ist sie so warmherzig, liebenswert, aber als Kämpferin einfach eine Waffe. Im Vergleich mit ihren anderen ist Lucy also wirklich noch kälter. Ist Ihnen so der Titel gekommen?
Ja, nein. Sie ist eine Waffe, aber der Titel hat einen anderen Bezug. Sie hat einen Todfeind in diesem Roman, einen Mann namens Babel, der 8 Jahre bevor der Roman beginnt, ihr Leben zerstört hat. Und diesen Todfeind jagt sie. Und dieser Babel behauptet, dass er kälter ist als sie. Und sie behauptet das Gegenteil. Mhm. Daher kommt dieser Titel und am Ende des Romans werden wir erfahren, wer recht hatte.
Wir werden uns gleich zusammen mit Ihnen und Herrn Mogini über Politik und Zeitgeschehen im Roman und im Thriller unterhalten. Ihr Roman spielt im Jahr 1989, der Mauerfall kommt vor, Lucy Morgenroth macht auch in der Normannenstraße dann Furore, könnte man sagen. Aber die Zeitleiste reicht noch weiter zurück, Sie haben es jetzt schon erwähnt, so 8 Jahre zuvor. Es geht so in die Epoche des RAF-Terrorismus und dieser große Gegenspieler Babel. Früher hat man sie immer so als die Top-Terroristen genannt, fand ich immer eine furchtbare Bezeichnung, als ob sie spitzenmäßig im Killen wären. Aber genau eher so eine Carlos-Figur ist das. Was war eigentlich die Motivation, diesen Roman in diese Sphäre, in diese politische Zeit auch zu versetzen?
Na, ich bin Jahrgang 1957, werde also heute 68. Das heißt, die 70er Jahre waren mein prägendes Jahrzehnt. Ne? Das waren die Jahre, in denen ich auch politisiert wurde. Ich bin auch damals auf die Straße gegangen mit anderen Und einige meiner Freunde und Bekannten waren auch RAF-Sympathisanten und möglicherweise Unterstützer. Und man schreibt ja am Ende immer über sich selbst. Also wenn ich einen Roman in Angriff nehme, frage ich mich doch jedes Mal, warum will ich ausgerechnet dieses Buch schreiben und kein anderes? Und was hat das mit mir zu tun? Und diese RAF-Geschichte hat eben sehr viel mit mir und meiner eigenen Biografie zu tun. Und da lag es nah.
Sie reisen immer zu den Orten Ihrer Romane, recherchieren minutiös jene deutsche Szenerie vom Mauerfall. Die kann man vielleicht sogar mit der eigenen Erinnerung abgleichen. Eine andere in Wien. Weiß, glaube ich, nicht jeder, welches Betthupferl im Luxushotel Imperial auf den Kissen liegen. Ich weiß, Sie haben selbst dort logiert, wird wahrscheinlich nicht ganz billig gewesen sein. Sie waren aber auch woanders in Wien. Wenn man nämlich auf dem Cover Ihres Romans sieht man ein Riesenrad. Und jetzt müssen wir wieder ganz, ganz vorsichtig sein, um nicht zu spoilern. Aber bei einem Pflüger muss einem da was schwanen im Prater.
Das Cover hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Ich war wild entschlossen und willens, das Hotel Sacher in Wien in die Luft zu sprengen. Bin extra auch zur Recherche in Sacher und habe das alles minutiös schon ausgearbeitet. Ich hatte diese Sequenz ganz plastisch vor Augen. Und dann war ich bei dieser Wien-Recherche mit meiner Frau im Prater. Ich stehe da und schaue nach oben zu dem Riesenrad und sage zu meiner Frau, ich muss viel, viel größer denken. Ich glaube, ihre Antwort war, für jemand mit einer neurotischen Zwangsstörung hast du es weit gebracht. Auf jeden Fall habe ich dann vom Hotel aus meinen Sprengstoffexperten angerufen, Professor Dr. Kurt Ziegler von der TU. Und als er meine Stimme gehört hat, rief er freudig ins Telefon, was sprengen wir diesmal in die Luft, Herr Flüger?
Okay, im letzten Roman war es übrigens die Klinikerbrücke, die in die Luft fliegt. Ja. Ich meine, alle Ihre Romane, Herr Pflüger, die spielen so in der Welt auch der Dienste, also der Geheimen wie dem BND, dem MAD, Mossad und CIA spielen rein. Das Deutsche Bundeskriminalamt ist noch so die öffentlichste Institution und Sie sind mittlerweile mit Ihrem Sprengstoffexperten, die kennen diese ganze Szene. Sie sind, glaube ich, gehören zu den wenigen Menschen, die sogar Zugang zur früheren BND-Zentrale in Pullach bekamen. Und wenn Pflüger anruft, heißt es, kriegt da inzwischen alle Chefs. Und was ich auch gehört habe, dass diese ganzen Mitarbeiter, die da arbeiten, dass die immer schon diese Pflüger-Romane lesen, die scheinen dann Hit zu sein, ne?
Ja, ich wundere mich ja schon jedes Mal, wenn ich beim BND über den Flur gehe, dass ich jemanden sehe, der nicht mein Buch in der Hand hat. Also insofern ist das so, ja.
Okay, danke soweit, Andreas Pflüger. Geht gleich noch weiter mit Ihnen, aber jetzt von Ihrem auch, ja, kann man schon sagen, durchaus politischen Roman kommen wir jetzt zu einem Justizthriller, der die Politik schon im Titel trägt, 2033. In diesem Zukunftsjahr spielt Ihr Roman, Bijan Mohini, und ich lese mal zwei Sätze vor. Seit dem 30. Januar ließ die Landesregierung die vielen Stelen des Holocaust-Mahnmals zerkleinern und wegschaffen. 100 Jahre nach Hitlers Machtübernahme sei es endlich an der Zeit, dieses Denkmal der Schande aus dem Herzen der deutschen Hauptstadt zu tilgen, hatte der regierende Bürgermeister gesagt. Da schaudert es einen schon, wenn man es liest und wenn man es vorliest, noch mehr, aber das ist die politische Lage in Ihrem Roman. Wer ist in diesem Deutschland an der Macht im Jahr 2033?
Eine Partei namens Der Aufstand hat gerade die Bundestagswahl gewonnen und stellt mit Frau Vogel die Bundeskanzlerin. Und diese Partei ist, wie sich jetzt schon angedeutet hat in den Zahlen, die Sie vorgelesen haben, rechtsextrem eingestellt und hat auch eine absolute Mehrheit errungen durch einen Vorfall, der auch Gegenstand des Romans ist.
Ich meine, das Tableau Ihrer Geschichte ist sehr juristisch. Ihre Hauptfigur, Marie Wiegand heißt sie, ist eine junge Anwältin in der großen Berliner Kanzlei. Und diese wird beauftragt mit diesem heiklen Mandat. Sie soll eine Politikerin vertreten aus der liberalen Partei Die Reform, der nämlich ein Bombenattentat, dieses Attentat auf die Gegenseite vorgeworfen wird, in der Parteizentrale jener Aufstandspartei. Es gab mehrere Tote. Das ist klar ein hochpolitischer Prozess, den sie dann sehr juristisch ausgefuchst, detailliert entwickeln. Da spürt man natürlich so ihr ganzes Fachwissen, Herr Mohini, als Jurist und Rechtsexperte. Wie war es aber nun für Sie, als Autor eines Romans diesen Stoff zu entwickeln?
Beklemmend auf eine Art, also weil ich natürlich einerseits schöpfe aus dem, was ich weiß und was ich über Verfahren beschreiben kann, aber wenn man eintaucht in die Denkweise und die Perspektive einer betroffenen Anwältin, die in dem politischsten Verfahren, das es seit Jahrzehnten gegeben hat, eine Frage mitverhandelt, die über die Zukunft der Demokratie entscheidet, dann spürt man ja auch beim Schreiben, das ist ja das Schöne beim Schreiben, auch diesen Druck, den sie spürt, so ein kleines wenig mit. Und das macht einerseits Spaß, weil es einfach eine ganz andere Erfahrung ist, aber es beklemmt eben auch, weil ich mir Mühe gebe, nicht unbedingt eine wahrscheinliche Zukunft zu schildern, aber eine mögliche. Und darüber ja, entwickelt das einfach eine gewisse Gefahr, die man da spürt.
Ich meine, es gibt da ja viele Fallen, die so aufschnappen können, dass man anfängt jetzt zu dozieren, dass die Figuren eher so Sendboten sind für ganz bestimmte politische Meinungen oder auch für die eigene. Ich meine, so Propagandagefahr ist ihnen bestimmt bewusst gewesen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin damit so umgegangen, dass Marie eigentlich gar nicht so wahnsinnig politisch ist. Also sie ist auch nicht politisch motiviert. Auch ihre Chefin Ava ist eigentlich eher finanziell motiviert. Die werden schlicht wahnsinnig gut bezahlt für dieses Mandat. Sie sind eigentlich Wirtschaftsstrafverteidigerinnen und sind aus Gründen, die noch im Roman offengelegt werden, überhaupt damit mandatiert worden. Und aber aus dieser Erfahrung, die sie dann machen in dem Verfahren und auch den persönlichen Gefahren, die sie sich damit aussetzen, spüren sie eben, wie bedeutsam das Ganze ist und dass eben sehr viel auf dem Spiel steht. Nämlich sollte die Generalsekretärin der Oppositionspartei tatsächlich für diesen Mehrfachmord verurteilt werden, droht ein Verbotsverfahren gegen die einzige verbleibende demokratische Kraft und dann hätte der Aufstand plötzlich 2/3 Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat und die ganze Republik steht auf dem Spiel.
Mandatieren. Das ist die Juristensprache natürlich, ne, für ein Mandat erteilen. Sie arbeiten derzeit an einem Gutachten zur Verfassungswidrigkeit der AfD, sind also wirklich hier tief drin in diesem komplexen verfassungsrechtlichen Stoff. Das spielt vielfach rein in den Roman. Man lernt auch wirklich viel bedrückender. Aber und für mich sogar noch interessanter war Ihre Schilderung des gesellschaftlichen Klimas, würde ich es mal nennen. Ich habe Ihren Satz über das Holocaust-Mahnmal zitiert. Es gibt noch viele andere Momente und Alltagsdetails, an denen so sichtbar wird, was so eine Machtverschiebung nach rechts alles erzeugt, wirklich in der Gesellschaft, bis hin zu den Leuten, die vielleicht gar nichts mit Politik zu tun haben, wie erschreckend schnell so eine gleichgeschaltete Stimmung entsteht, wie sich Menschen arrangieren, wegducken, ach, ist schon nicht so schlimm und haben ja eigentlich doch ganz recht. Wir sehen momentan in den USA, man will es nicht glauben, aber es passiert eben. War das auch ein Grund dafür, Herr Moini, dass Sie sich für einen Roman entschieden haben? Ich meine, wegen dieser Stimmung, die man eben im Roman schildern kann, in dem juristischen Gutachten hat sowas ja nichts verloren. Ne?
Unbedingt. Ja, jetzt genau erfahrbar zu machen, was es eigentlich heißt, wenn Menschen konkret betroffen sind und nicht nur abstrakt durch irgendwelche Wahlprogrammsätze oder so, sondern was es für ganz gewöhnliche Menschen bedeutet. Einerseits natürlich Menschen mit Migrationsgeschichte, die besonders betroffen sind, auch in dem Roman, aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel Marie Wiegand, die Hauptfigur, die sich gegen den Aufstand stellt und was das für sie persönlich und auch ihr Umfeld bedeutet. Das finde ich geht viel zu oft unter, wenn man auch über die USA berichtet, selbst jetzt. Ne, es wird zwar schon immer mal wieder beschrieben, wie MigrantInnen, wie sie gehetzt werden, wie es wirklich zu Menschenjagden kommt, aber dann gibt es dreimal mehr Artikel über James Comey und den ehemaligen FBI-Direktor, der jetzt vor Gericht steht und am Ende ist es dann eben doch dieser weiße FBI-Direktor, der Ex-Beamte, auf dem der Fokus liegt und die vielen Menschen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen, die gehen unter.
Bei Ihrem Roman, wie auch dem von Herrn Pflüger, dürfen wir logischerweise keinesfalls auch nur andeuten, wie die Geschichten ausgehen. Von Herrn Pflüger ist inzwischen bekannt, dass Sie ja immer selber gar nicht wissen, ne, wie das Ende ist, wenn Sie anfangen. Bei Ihnen, Herr Moini, dürfen wir vielleicht so viel enthüllen, dass es zu einem dramatischen Finale im Bundesverfassungsgericht kommt. Wie genau, kein Wort darüber. Aber ich vermute, dass Sie gerade über diesen Schluss lange, lange nachgedacht haben, weil es ja die Entscheidung war, doch ein bisschen Hoffnung, dass man die Dinge ändern kann oder konsequente Dystopie, Untergang, nichts mehr zu machen.
Ja, das ist genau der große Konflikt in dem Roman, den ich versuche herauszuarbeiten, dass es einerseits das Recht gibt und Verfahren gibt, auf die man sich ein Stück weit verlassen kann, aber eben auch nur begrenzt. Das sieht man auch in den USA. Also wenn eine Regierung antritt, systematisch die Verfassung zu missachten, dann können zwar Kräfte dagegenhalten und Prozesse führen, noch und nöcher und zum Supreme Court treiben, aber am Ende können sie machen, was sie wollen. Und der entscheidende Punkt ist, wie viel Widerstand es gibt, dass sie eben noch einen Schritt weiter gehen oder wieder einen zurück machen.
Ich habe nun beide Bücher kurz hintereinander weggelesen und man könnte vielleicht diese gemeinsame Überschrift finden: Handeln in einer bedrohten Welt. Bei Ihnen, Herr Pflüger, ist es ja so, dass man immer erinnert wird, dass unser friedliches Leben nur möglich ist, weil tapfere Menschen wie Luzi Morgenroth dafür sorgen, im übertragenen Sinn natürlich die ganzen Sicherheitsgewerke, jene Dienste, die nun wiederum aber auch selbst was Bedrohliches haben, weil sie das Recht so, ja, sprich das staatliche Gewaltenmonopol, oft großzügig auslegen. Das wird auch reflektiert. Ich habe mich überlegt, wie steht mich Andreas Pflüger zur Gewalt im Roman?
Naja, in meinen Romanen gibt es natürlich Gewalt und auch möglicherweise viel Gewalt. Das hat den einfachen Grund zunächst mal, dass in meinen Romanen Menschen, die handelnden Personen sind, in deren Leben Gewalt das Koordinatensystem bildet. Gewalt ist in ihrem Leben ständig präsent, sowohl in Gewalt, die sie erfahren, als auch in Gewalt, die sie ausüben. Ich bin schon der Meinung, dass man als Autor immer deutlich machen muss, wo kommt die Gewalt her und warum wird sie ausgeübt. Ich bin sehr bedacht darauf, keine sinnlose Gewalt zu erzählen und auch den Lesern immer klar zu machen, aus welchem Grund er das nun gerade liest.
In Ihrem Roman, Herr Moini, da wird offen thematisiert, ob und wann Gewalt ein politisches Mittel sein kann und vielleicht sogar geboten ist. Das ist ein ganz, ganz heikles Feld, nicht?
Ja, total. Ich spiele da auf Artikel 20 Absatz 4 an, also das Widerstandsrecht, das zumindest pro forma in der Verfassung steht, und versuche zu zeigen, wie schwierig das ist, das eigentlich konkret anzuwenden. Also ab wann darf Widerstand wirklich alles? Wann ist dieser Punkt erreicht? Wann muss man eigentlich sagen, nee, ihr hättet auch noch es politisch versuchen müssen? Und eine Person in dem Roman beruft sich darauf an einer entscheidenden Stelle, und da habe ich mir auch nicht leicht mitgetan, das zu verhandeln, im wahrsten Sinne des Wortes.
An einer Stelle diskutieren die Protagonisten über Georg Elser und sein gescheitertes Attentat auf Hitler. Mein gelungenes hätte die Weltgeschichte mit Sicherheit verändert. Wenn Sie jetzt, Herr Moini, wieder an Ihrem Gutachten zur AfD arbeiten, da werden oder dürfen solche Attentatsfantasien natürlich keinerlei Rolle spielen in Ihrem verfassungsrechtlichen Kopf. Aber als Romancier hat man ja doch diese License to Kill, die Lizenz zum Töten. Das hat natürlich auch etwas Befreiendes oder Entlastendes.
Herr
Pflüger schaut still vor sich hin.
Ja, ich dachte, Sie reden mit Herrn Moini.
Sie beide, Herr Moini zuerst.
Ja, das stimmt, aber ich hoffe, ich habe in dieser Fantasie auch im Roman nicht nachgegeben. Und Sie haben völlig recht, im Gutachten müssen wir uns streng an dem orientieren, was beweisbar ist. Ja. Und der Roman befreit davon natürlich und lässt vorausdenken und Dinge zuspitzen, was man in einem Gutachten logischerweise nicht tun darf.
Ich meine, Sie haben, Herr Pflüger, in Ihren Gewaltszenen mittlerweile eine Meisterschaft und eine Choreografie erreicht, die alle Kritiker hinhaut, und man sagt, Andreas Pflüger hat da eine eigene Liga gegründet. Das sind choreografierte Tänze fast auf eine Weise. Das macht schon Spaß zu schreiben, oder?
Also grundsätzlich behaupte ich ja gerne, dass das Schreiben mir keinen Spaß macht. Ich halte es mit Reinhold Messner, der gesagt hat, der Profi fängt da an, wo der Spaß aufhört. Das Schreiben von Actionsequenzen empfinde ich persönlich als höchst ungerecht. Es sind die Passagen, für die ich am längsten brauche, weil sie sehr präzise sein müssen, weil sie einen bestimmten Rhythmus haben müssen, weil ich mit verschiedenen Zeitebenen spielen muss, weil sie Poesie enthalten müssen, um nicht platt zu wirken, und viele Dinge mehr. Aber es sind eben die Stellen, durch die die Leser am allerschnellsten hindurch hasten, ja geradezu fliegen. Ich finde das unfair, um ehrlich zu sein, aber so ist es, und das ist eine besondere Herausforderung.
Ja, aber es ist natürlich auch immer die Geschwindigkeit, da kann man als Leser ja gar nicht anders als mitrennen. Aber es geht ja am Ende um Gerechtigkeit, also das Übel soll aus der Welt. Und Sie, Herr Pflüger, sind wirklich hier ein ganz hartes Kaliber, weil Sie das Motiv auch jeweils mit der persönlichen Agenda der Heldin verknüpfen, also dem Superterroristen, dem spürt Lulu tut sie Morgenrot, Sie haben es vorhin schon gesagt, nicht nur aus öffentlichem Interesse nach, sondern sie rächt sich auch, ja, weil das Dreckstück liebe Menschen von ihr getötet hat. Und das kennen wir ja aus jedem Actionfilm, ja, wenn Tom Cruise als Jack Reacher oder Denzel Washington als Equalizer, Jason Statham als Mechanic aufräumen. Gerechtigkeit, sagt man dann als Zuschauer, ach Gott, wie fühlt sich das gut an, wo die Gerichte versagen. Also ne, das tut so gut beim Zugucken, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Also ich freue mich dann, wenn die Übelmänner irgendwo weggepustet werden, ja, so beim Lesen. Aber auch beim Schreiben?
Ich habe, wie manche vielleicht wissen, Theologie studiert, als Agnostiker. Und bin nach dem Ende meines Theologiestudiums aus der Kirche ausgetreten. Aber meine Heldinnen sind alle Suchende. Und sie haben dieses biblische Auge um Auge, Zahn um Zahn verinnerlicht. Lucy Morgenroth prophezeit ihrem Todfeind Babel, dass ihm das Schicksal von Nimrod ereilen wird. In der Bibel der Herrscher über Babel, dem Jesaja prophezeit hat, du aber bist hingeworfen ohne Grab, wie ekliger Abfall, bedeckt von Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, wie zertretenes Aas. Ich mag das.
Oh, jetzt würde ich ja zu gern sagen, wie sie denn erledigt, aber das darf ich nicht. Kelter, der neue Roman von Andreas Pflüger. Und 2033, der neue Roman von Bijan Muhsini im Atrium Verlag. Herr Pflüger scheint bei Suhrkamp. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Haben Sie eine schöne Messe.
Danke. Und